Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Gesundheitsgespräch. Kompetente Antworten auf Ihre medizinischen Fragen. Am Samstag nach den 12 Uhr Nachrichten.
0800 246 2469, 0800 246 246 und die 9. Unsere kostenfreie Telefonnummer für Sie. Werner Buchberger begrüßt Sie zum Gesundheitsgespräch. Was früher exotisch war, ist inzwischen längst in der Mitte Bayerns angekommen. Das gilt auch für Medizinangebote. Die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, gehört inzwischen sogar zum gehobenen Wellnessangebot in Hotels. Ich zitiere von so einer Hotelseite aus dem Internet, Zitat Anfang: Bayern-Urlauber finden in unserem Hotel seit diesem Jahr ein fachkundiges Angebot zur Behandlung nach dieser Lehre, die darauf ausgerichtet ist, den Energiehaushalt auf sanfte Weise aufzufrischen und ins Gleichgewicht zu bringen. Zitat Ende. Es gibt sie also, TCM-Heilpraktiker, TCM-Ärzte, TCM-Kliniken, und es gibt das Gesundheitsgespräch, das etwas mehr Klarheit in die Qualität, in die Möglichkeiten und Grenzen der sogenannten TCM bringen soll für Sie. Unser Thema: Heilung aus Fernost. Was kann die TCM? Und wir haben uns heute verstärkt mit einem TCM-Chefarzt, sozusagen aus der Gründerszene. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal ein herzliches Grüß Gott, Frau Dr. Koch.
Grüße Sie, Herr Buchberger.
Und ich würde gern aus unserem Dossier zitieren, das auf bayern2.de wie üblich abrufbar ist. Da steht nämlich: Ein Arzt, der nach den klassischen Regeln der TCM behandelt, erstellt seine Diagnose durch Betrachten, Fragen, Hören, Betasten und Riechen. Wenn ich das so lese, heißt das, Sie sind die klassische TCM-Ärztin, Frau Dr. Koch.
Moment, was tut der alles?
Betrachten, Fragen, Hören, Betasten und Riechen.
Ja, aber das ist etwas, was jeder Arzt im Grunde bei einem Erstinterview mit einem Patienten auch in der Schulmedizin machen sollte. Ja. Das ist nicht so fremd.
Was zwar heute unter diesem Zeitdruck nicht immer ganz so stattfindet, aber
richtig.
Ich habe ja gesagt, Sie,
in dem Sinne,
seit Jahren reden Sie davon, dass genau diese Urqualitäten der Ärzte auch erhalten bleiben sollen.
Ja, aber das ist natürlich nicht alles, was die chinesischen Ärzte oder die chinesische Medizin praktizierende Ärzte auszeichnet, weil eben das ganze System der TCM ein vollkommen anderes ist als das unserer Schulmedizin.
Ja, da kichert er schon ein bisschen. Dr. Fritz Friedl, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt, und wenn ich Sie jetzt so sehen würde und wüsste nicht, wo Sie eigentlich herkommen, würde ich aufgrund Ihrer Optik Ihnen irgendwas Fernöstliches zuordnen, weil Sie haben einen ziemlich langen Bart, der auch so ein bisschen chinesisch ausschaut.
Ja, der hat sich im Laufe von ein paar Jahrzehnten so entwickelt. Und der wird tatsächlich auch in China immer sehr bestaunt.
Das heißt, Sie sind oft in China?
Ich war sehr viele Male in China. Muss man auch, wenn man in dem Bereich tätig ist, muss man sich das authentisch ansehen und miterleben, wie das in China einfach lebt und praktiziert wird.
Vorhin habe ich gesagt, Sie gehören hier in Bayern sozusagen zur Gründerszene der traditionellen chinesischen Medizin. Das heißt, Sie haben in den 70er Jahren aufgrund einer eigenen Erfahrung sind Sie da dazugekommen.
Naja, zunächst war die theoretische Ausbildung. In München gab es ja den Professor Porkert, der eigentlich als einer der ersten in Europa auf die chinesische Medizintheorie hingewiesen hat und eine ganz heimliche Vorlesung am Ostasien-Institut gegeben hat. Und da habe ich also meine theoretischen Erfahrungen gemacht. Und dann kam tatsächlich eine eigene Erkrankung mit dazu, die mich damals sehr lahmgelegt hat. Ich habe also an langfristigem Spontanpneumothorax gelitten.
Moment, muss man erklären. Das heißt, dass aus irgendeinem Grund die Lunge nicht mehr auf einer Seite, hoffe ich, nicht mehr ausgedehnt ist und nicht mehr die Verbindung mit der Thoraxwand hat. Das heißt, die schnurrt dann zusammen und ist natürlich unfähig, noch irgendeinen Sauerstoff oder Kohlendioxid zu transportieren.
Genau, bei langen, dünnen Jugendlichen gibt es das gelegentlich, ist nicht sehr häufig. Ja. Es verschwindet auch manchmal von selber, aber das Glück hatte ich damals nicht. Und ich habe dann mehr oder weniger aus Verzweiflung einen Behandlungsversuch mit chinesischen Pflanzen gemacht. Und aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, mit viel Glück ist es mir gelungen, welche zu finden, die tatsächlich mein Lungengewebe stabilisiert haben und ich konnte die Krankheit damit vollständig bereinigen.
Sogar als doppelblinder Versuch?
Als doppelblinder Versuch.
Weil, ja. Muss man ja erklären.
Ja, weil ich nach dem ersten Anfangserfolg eigentlich auch gedacht habe, das ist Autosuggestion, das kann nicht sein.
Oder es wäre jetzt im Moment sowieso besser geworden. Ja, genau. Kann ja auch sein, dass so eine Heilung einfach irgendwann mal fällig ist.
Und mit Absetzversuchen, ich habe das wieder weggelassen, ich habe mir von Mitbewohnern dann eben irgendwelche Getränke basteln lassen, mit oder ohne dieser Pflanze.
Ohne zu wissen dann, was drin ist.
Ohne zu wissen, was drin ist. Ja. Sehr gut. Ich habe es nur leider nicht dokumentiert damals, würde ich heute machen. Aber, aber der Erfolg war ganz eindeutig und auch röntgenologisch nachweisbar. In dem Moment, wo ich also diese Pflanze getrunken habe, ging das weg und wenn es... Und ich konnte damit also diese Krankheit wirklich vollständig ausheilen.
Sie sind ja auch Schulmediziner. Mhm. Also wie erklären Sie es?
Naja, es scheint irgendwie eine Kraft in dem Gewebe zu geben, die sich also eben zur Heilung durchringen kann. Mhm. Und die aus irgendwelchen Gründen lädiert war. Ich war ein schon leicht hyperaktiver Mensch mit sehr viel Freizeit, viel Belastung. Unrhythmisch lebend nach das, den Kriterien
mit der sehr viel Freizeit. Medizin. Das ging noch damals in einem Medizinstudium.
Ja, ging besser als heute.
Ja, wir waren nicht ganz so verschult wie dann. Und ich habe also meine Hobbys gehabt, meinen Sport getrieben und wenig geschlafen, unrhythmisch gelebt. Und aus chinesischer Sicht gibt es da einen sehr engen Zusammenhang zwischen rhythmischer Ordnung und Stabilität der Lunge.
Ja, wie auch hier bei den Naturheilweisen, nicht? Genau. Also Ordnungstherapie ist dort auch etwas ganz Wichtiges.
Also das heißt, was ich da vorhin vorgelesen habe von dieser Internetseite dieses Hotels, das ist gar nicht so weit weg von der TCM, weil da geht es ja auch darum, den Energiehaushalt auf sanfte Weise aufzufrischen und ins Gleichgewicht zu bringen. Was halten Sie von solchen Angeboten?
Ja, die Idee ist natürlich richtig, aber sie gehört meines Erachtens nicht an Vier-Sterne-Hotels, denn diese Medizin ist zu ernsthaft, um als Freizeitspaß oder Luxusattitüde.
Ich finde das absolut unmöglich, weil die tun ja so, als wäre das eine seriöse, medizinisch vertretbare Sache. Und allein für die Akupunktur, um die Akupunktur zu lernen, sind ja mehr als 300 bis 400 Stunden nötig und auch nur, wenn man sozusagen die Hintergründe, also das Gedankengebäude der chinesischen Medizin weiß und gelernt hat. Also das sind PR-Dinge. Wollen wir mal nicht fragen, ob das seriös ist oder nicht. Wir haben es nicht nachgeprüft.
Ja. Ich stehe ja mehr für eine Entwicklung, dass man das also wirklich in die Schulmedizin integriert, dass man also Erfahrungen, die mit chinesischer Medizin gemacht werden, Eingang finden in Kliniken und in Erfahrungen. Ja.
Was natürlich sehr schwierig ist, denn wenn man also, soweit ich das überhaupt weiß, wahrscheinlich können Sie es viel besser erklären, ist es ja so, dass das, was wir unter unter Körper und Körperfunktionen verstehen, dass das in der chinesischen Medizin vollkommen anders ist. Die gehen davon aus, dass es ein Ungleichgewicht der Lebensenergie ist, was wir nicht wissen, was das sein soll, aber es muss es sie ja geben. Und dass man diese Lebensenergien in einem Netz von Meridianen und so weiter nachweisen und auch beeinflussen kann. Also ich habe es jetzt total primitiv gesagt. Stimmt das?
Nein, das stimmt schon. Das sind eben die Erklärungsmodelle, die in China eben entstanden sind.
Ja. Nur das hat was mit Konfuzius und Tao, also mit diesen religiösen Gründern von Religion zu tun?
Im Grunde ist es ja eine Form der Naturbeobachtung, dass man sehr präzise beobachtet hat, was passiert, wenn Menschen eben krank sind, welche Symptome treten auf, wie lassen die sich beeinflussen durch Druck auf bestimmte Stellen. Das ist ja eine der großen Erkenntnisse der chinesischen Medizin, dass es externe Punkte gibt, die in irgendeiner Weise verknüpft sind mit inneren Organfunktionen und wodurch also gezielt eben dann etwas angestoßen werden kann.
Das kann man durch Akupunktur machen, durch Akupressur. Genau. Moxibustion ist ja auch sowas, wo man also so kleine Beifußkegelchen verbrennt. Und hofft, dass das irgendwas bewirkt in der Tiefe.
Genau, ist gezielter als eine Wärmflasche, die ja eher eine flächige Wärme dringend, aber geht gezielt eben auf Punkte. Und dieses Erfahrungswissen ist eben in bestimmten Modellen festgehalten.
Ja, und die Schulmedizin hat ja auch rausgekriegt, dass jemand, der gute Akupunktur macht, dass der tatsächlich auch im Gehirn etwas bewegt. Mhm. Nicht? Also da sind schon an diesen Punkten, sind da irgendwelche Nervenbahnen oder Kreuzungen und so, die dann auch eine Veränderung im Gehirn und natürlich auch in den peripheren Nerven bewirken. Schmerztherapie zum
Richtig,
Beispiel.
Richtig, ja. Und es hindert uns ja niemand daran, mit westlichen Kriterien auch die Erfolge dieser Medizin zu überprüfen. Selbstverständlich wollen wir in der Klinik auch sehen, dass sich Blutwerte verbessern, dass Röntgenbefunde verbessern, dass die Krankheit auch mit unseren westlichen Erkenntnissen eben verbessert wird.
Mhm, klar.
Deshalb ist dieser Integrationsschritt glücklicherweise im vollen Gange, aber da gibt es noch viel zu tun.
Ja, ich habe ja am Anfang so ein bisschen vollmundig versprochen, dass wir heute über die Möglichkeiten, aber auch Grenzen und auch die Qualität der traditionellen chinesischen Medizin mal reden wollen. Die Qualität bei Ihnen in der Klinik wird begrenzt durch was? Also wo sind Sie stark und wo lassen Sie lieber die Finger davon?
Naja, also unsere Klinik ist so, dass wir 5 Fachärzte haben aus onkologischem Bereich, psychologischem Bereich, Allgemeinärzte, Neurologen. Und die Schwerpunkte in der Klinik sind ganz deutlich, also eben die unterstützende Behandlung bei Tumorerkrankungen und zum anderen eben auch psychosomatische Erkrankungen, Immun.
Es ist ja auch um ein Ungleichgewicht zwischen Seele und Körper.
Richtig,
geht letztendlich, genau. Wenn man das so will. Ne?
Aber wir müssen uns in der Klinik natürlich überwiegend bei relativ schweren Erkrankungen bewähren, weil eben natürlich die Kostenhürde und der Aufwand nicht ganz gering ist, mhm, um überhaupt also in so eine Klinik eben zu gehen.
Ja, wie viele Betten haben Sie?
18. Das ist ein ganz kleines Haus mit sehr individueller Betreuung. Guter Küche.
Aber es ist
die gute Küche, vertiefen wir noch mal kurz. Sie haben irgendeinen Sternekoch, der noch mal in China in die Lehre gegangen ist,
ja, genau,
um dort zu lernen, wie mit Kräutern ein Essen hergerichtet werden kann, was nicht nur gut schmeckt, sondern vielleicht auch gesundheitliche Aspekte noch erfüllt.
Ja, gerade ein kranker Mensch ist ja, kann nicht alles essen, profitiert nicht von allem, braucht eigentlich eine individuelle, oft auch Wunschküche. Und wir haben eben unseren Gourmet-Koch eben chinesisch schulen lassen, sodass er also dann in der Lage ist, da differenziert eben darauf einzugehen.
Aber Ernährung ist doch ein Teil der traditionellen chinesischen Medizin. Das heißt, es wird bewusst bestimmte Diäten geben für bestimmte, ich sage jetzt nicht Krankheiten, sondern Ungleichgewichte im Organismus.
Ja, es gibt in China eigentlich gar nicht die ganz klare Unterscheidung zwischen Lebensmittel und Heilpflanze, sondern eben auch die Lebensmittel werden in dieses System eingeordnet. Und deshalb kann man auch durch entsprechende Auswahl der Lebensmittel relativ gezielt Heilungskräfte aktivieren. Und das wird, glaube ich, in vielen Krankenhäusern eben einfach anders gesehen.
Nur als jetzt nochmal die Antwort, die ich vorhin ein bisschen von Ihnen hören wollte. Sie haben jetzt zwar Ihre 5 Fachärzte aufgezählt. Das ist ja ein tolles Verhältnis von Ärzten zu maximal 18 Patienten.
Ja, genau.
Aber in welchen Krankheitsbildern sind Sie stark und wo sagen Sie, das ist nicht so ganz unser Bereich?
Naja, es gibt natürlich die Grenze, wo etwas kaputt ist, wo körperliche Funktionen restlos zerstört sind. Da wird man also nicht mehr sehr viel Eigenaktivierung eben zustande bringen.
Also Sie sind auch nicht gegen Chemotherapie, gegen Operationen und so. Also Sie akzeptieren, dass da die Schulmedizin einfach fabelhaft ist, ne?
Wir führen die sogar selber durch. Aber wir begleiten auch zum Beispiel eine Chemotherapie mit chinesischer Medizin.
Und da sind Sie ja absolut im Trend. Also da sind auch die großen Unikliniken, sagen dem Patienten, der Patientin, alles, was dir gut tut, parallel zur Behandlung des Krebses bis hin zum Bauchtanz oder egal was, Ernährung sowieso, sportliche Mistel und so weiter. Muss halt alles in Absprache mit dem Arzt oder den Ärzten passieren. Aber das ist so ein Bausteinchen von vielen und natürlich ein Baustein, von dem Sie überzeugt sind, dass es der beste ist.
Ja, sicherlich. Es ist einfach meine Erfahrung seit 30 Jahren oder mehr, dass das tatsächlich funktioniert und dass man da sehr viel tun kann. Und dass eine eine Verbindung dieser zwei Möglichkeiten ihm sehr viel zusätzlich bringt, was dem Menschen gewaltig nutzen kann.
Ja. 0800 246 2469, 0800 246 2469, unsere kostenfreie Telefonnummer. Frau Konrad hat diese Telefonnummer gewählt. Hallo, Frau Konrad.
Hallo, Herr Grufberger.
Ja. Hallo.
Hallo, Frau Dr. Koch.
Ja, grüße Sie. Hallo.
Es brummt irgendwie in der Leitung. Ich schaue mal kurz nach draußen.
Ja, die Leitung ist leider sehr schlecht.
Gut, dann reden wir einfach alle ein bisschen lauter. Ja? Frau Konrad.
Es geht um Folgendes. Mhm. Ich habe ein Ungleichgewicht im Nervensystem und bin also schon über 20 Jahre in Behandlung bei meinem Hausarzt und auch bei Nervenärzten und so weiter. Und ich komme einfach nicht.
Frau Konrad, darf ich da gleich mal fragen? Ein normaler Patient würde jetzt nie hier in der Sendung sagen, ich habe ein Ungleichgewicht im Nervensystem, sondern wie würden Sie es normal? Wie ging das Ganze los?
Was haben Sie für Symptome vor allem?
Es ging also los, dass ich immer abends starkes Herzklopfen hatte und im Winter immer so Verdauungsstörungen mit einem stark aufgeblähten Bauch, und das ging dann zum Frühjahr hin, wurde es dann so März, April immer besser. Und es konnte mir niemand erklären, wo die Ursache liegt. Es kamen dann Erschöpfungen dazu.
Also man hat sie richtig untersucht, nicht nur der Hausarzt, sondern sie sind auch mit ihrem Darm, mit allem, sind sie einfach schulmedizinisch durchgecheckt worden.
Ich bin in einer Diagnostikklinik gewesen in Wiesbaden, ambulant.
Ja.
Kam einfach nicht weiter und bin halt durch eine Fernsehsendung, wo also eine chinesische Ärztin dann dieses Krankheitsbild so beschrieb, dass es also
ein Ungleichgewicht sei, und deswegen kommen Sie drauf. Und was haben Sie jetzt im Moment für Probleme, für Symptome?
Ja, ich habe immer, wenn ich also ein bisschen arbeite im Garten oder überhaupt körperlich, dann bekomme ich also nach 2-3 Stunden starke Erschöpfungen und Herzklopfen. Und
also je nachdem, wie man arbeitet, glaube ich, nach 2-3 Stunden darf man auch mal erschöpft sein. Darf ich mal ganz intim fragen, wann haben Sie das letzte Mal gelacht?
Ach, ich lache schon mal ab und zu.
Schon, oder? Ja, Sie klingen so traurig.
Ja, weil ich halt schon so lange bei verschiedenen Ärzten war und ich komme einfach nicht weiter. Man erklärt mir nichts
Man erklärt wahrscheinlich also nichts, weil man halt auch, das ist ein bisschen schwierig, wahrscheinlich darauf einzugehen. Sie sagen, Sie waren auch bei Nervenärzten. Eine Depression ist nicht vorhanden, oder doch?
Doch. Ja, ich nehme auch ein Antidepressiva, also Valdoxan, ein.
Und das verbessert die Situation?
Nein, also
nicht wirklich. Fragen wir mal Herrn Dr. Friedl, was die chinesische Medizin bei so jemandem, jetzt konnten Sie weder riechen, noch anfassen, noch alles. Sie müssen alles akustisch machen.
Nur hören, ja.
Ja.
Ich wollte fragen, zahlt die Krankenkasse auch so einen Klinikaufhalt in so einer TCM-Klinik?
Also die einzige Klinik, die bei der die gesetzlichen Krankenkassen zahlen, ist die Klinik in Kötzting. Da könnten Sie es versuchen. In unserer Klinik ist das leider nicht der Fall.
Was würden Sie denn grundsätzlich, wenn jemand mit
Ihnen... Schon ein Punkt. Sagen Sie kurz trotzdem was zum Geld, weil es ist überschaubar in Ihrer Klinik. Einfach um ein bisschen auch die Ängste zu nehmen.
Ja, ich rufe aus Rheinland-Pfalz an.
Ja.
Ja, es ist schon überschaubar, aber es ist natürlich, wenn man es selber zahlen muss, es ist nicht unerheblich.
Sagen Sie mal eine klare Summe.
Der Tagessatz bei uns liegt bei 378 Euro. Ist inklusive allem, also es kommen keine Zusatzkosten.
Aber...
Und angesichts der intensiven Betreuung ist es auch kostendeckend notwendig.
Ja.
Aber es ist natürlich nicht schön, wenn jemand eben viel Geld in die Krankenkasse einzahlt und dann trotzdem eine Behandlung selber zahlen muss.
Und gilt das auch für die privaten Krankenkassen bei Ihnen?
Bei den privaten Krankenkassen sieht es besser aus. Da gibt es Kostenerstattung, wenn die Behandlungsnotwendigkeit eben akzeptiert ist.
Frau Konrad, sind Sie gesetzlich versichert oder privat?
Ja. Ich bin gesetzlich
so.
Aber ich würde trotzdem jetzt wahnsinnig gern wissen, was Herr Dr. Friedl spontan zu Ihrem Krankheitsbild sagt.
Also das Grundproblem ist natürlich, dass wir also mit vegetativen Funktionsstörungen, die nicht verifizierbar sind, also wo nichts kaputt ist im Körper, schulmedizinisch ein großes Problem haben.
Richtig.
Und dass da eben die chinesische Medizin ein gewisses Ordnungsprinzip hat. Man würde zum Beispiel Herzklopfen, Blähungen als Fehlsteuerung des Blutes qualifizieren. Und ich weiß nicht, Frau Konrad, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
Ich bin 65 Jahre alt und ich habe also auch erhebliche Herz-Kreislauf-Probleme und Blut wird immer dicker. Ich glaube, das hängt also alles damit zusammen.
Genau. Und das heißt auch, dass Sie in einer schwierigen Lebensphase, nämlich also so in der Umstellungsphase der Hormone, also diese Probleme eskaliert haben. Das würde aus chinesischer Sicht eigentlich schon erste Verbindungen herstellen. Und das müsste man jetzt präzisieren, um das, auf dieser Fährte weiterzukommen.
Ich hatte Anfang 40 eine Operation. Man hat mir die Gebärmutter entfernt und danach wurde es also ganz extrem.
Ja, genau. Das,
aber nicht die Eierstöcke, oder?
Nein.
Die nicht, die sind geblieben. Aber trotzdem, wie Herr Friedl richtig sagt, das ist ein einschneidendes Erlebnis. Und dann
war mein Mann gestorben, der hatte einen Gehirntumor und da kam so vieles zusammen. Und
seither sind Sie einfach reduziert.
Ja, ich hatte auch schon vorher Probleme. Mhm.
Aber bedauerlich ist natürlich, wenn Sie eine chinesische Behandlung hatten, wenn Ihnen nichts erklärt worden ist. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger.
Nein, ich hatte noch keine chinesische Behandlung. Mhm. Ich hatte das nur im Fernsehen gehört und da wurde das so beschrieben, wie ich das auch von den Symptomen her habe. Und das war dann auch dem Arzt gesagt. Und dann sagt er, ja, Sie müssen sehr viel Ruhe.
Ja, also was ich sagen kann, ist, mit einem Wellness-Hotel ist es bei Ihnen sicher nicht getan.
Nein.
Und da würde ich auch die Finger davon lassen. Aber natürlich, Sie müssen schauen, was Sie vielleicht von Ihrer Kasse bekommen. Und wenn das mit der Silima-Klinik nicht klappt, weil die eben ihre festen Sätze hat, dann vielleicht nach Kötzting. Ist auch in Bayern.
Ja, ist Unterschied in der Behandlung zwischen Kötzting und Ihrer Klinik in Bayern.
Feine Unterschiede gibt es natürlich. In Kötzting besteht ein Vertrag mit einer chinesischen Universitätsklinik. Da sind auch sehr viele Originalchinesen mit dort, was Vor- und Nachteile beinhaltet. Aber der Vorteil ist eben die Kassenzulassung, dass man dort also eben auch ohne großen Disput mit der gesetzlichen Kasse angenommen werden kann.
Und in dem Fall würden Sie das auch raten?
Würde ich raten, ja.
Ja.
Frau Konrad.
Habe ich da von meinem Neurologen irgendwie eine Bestätigung oder einen Rat?
Ja, da müssen Sie sich an die Klinik in Kötzting wenden und dort wird man Sie beraten, was Sie brauchen, um dort aufgenommen werden zu können.
Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wie Herr Friedl jetzt außer dieser Erststimmdiagnose, wie Sie jetzt mit ihr in Ihrer Klinik umgehen würden.
Naja, wir würden natürlich als erstes versuchen, das jetzt noch zu vertiefen. Es sind jetzt noch einige Anhaltspunkte gekommen, die also die Grundthese schon mal bestätigen.
Ja.
Und dann gibt es eben sehr schöne Heilpflanzen, die eben den Blutfluss verbessern und die tatsächlich also sowohl die körperlichen wie auch die seelischen Symptome beeinflussen können. Also die Menschen kriegen wieder Auftrieb, die mit Recht ja festgestellte Schwere in der Stimme von der Frau Konrad zeigt ja, dass sie eine Last schleppt und dass diese Last eigentlich irgendwo abgebaut werden müsste. Und das Interessante für mich als Arzt war eigentlich, dass Heilpflanzen wirklich in der Lage sind, solche Prozesse nicht nur anzuregen, sondern auch kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Das ist etwas, was wir von schulmedizinischen Präparaten oft nicht sehen, dass da so ein Prozess.
Die werden abgebaut und das war's dann.
Ja, genau.
Ja, genau.
Und das muss man dann natürlich aufmerksam begleiten. Das geht auch nicht innerhalb von ein paar Tagen und in einem Wellnessaufenthalt, sondern das ist dann wirklich begleitend über längere Abschnitte.
Ja. Es scheint also eine genetische Ursachen zu haben, weil meine Mutter das gleiche Krankheitsbild hatte.
Auch Mutter war depressiv?
Ja, das hat sich eigentlich, haben wir also nicht so gemerkt. Sie hat ihre Arbeit so gemacht, aber sie wurde dann auch immer schwächer und
aber das, denke ich, spielt jetzt für Ihre Therapie keine Rolle.
Nein.
Nicht?
Die Genetik erklärt ja nur eine Disposition, genau, aber nicht, wie man mit der Krankheit umgeht.
Genau.
Naja, jetzt wieder ganz kurz als abschließend als Moderator noch zu der Frau Konrad. Sie nimmt ein Antidepressivum.
Ja.
Sie sagt, es hilft nicht. Es gibt aber ganz, ganz viele Antidepressiva. Lohnt es sich auch da nochmal hinzuschauen, was vielleicht...
Moment, ja?
Ich habe schon sehr viele unterschiedliche Medikamente ausprobiert und meine Hausärztin dieses Valdoxan sagte, das ist also das Neueste, was auf dem Markt ist.
Ja, aber ich denke, wenn Sie da nicht weitergekommen sind, bis jetzt auch nicht mit Kombination und so weiter von Antidepressiva, dann wäre das zumindest eine Alternative, die Sie ausprobieren könnten.
Genau, ja? Frau Konrad.
Ja. Vielen Dank.
Danke für Ihren Anruf.
Ich danke auch.
Von Wiesbaden rufen Sie an.
Nein, ich rufe aus Bacharach an.
Ah,
das
ja.
ist am Mittelrhein.
Okay, alles Gute wünschen wir Ihnen.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
12:30 Uhr, Sie hören Bayern 2, ein Gesundheitsgespräch rund um die traditionelle chinesische Medizin. Ihre Fragen dazu beantworten Dr. Fritz Friedl, er ist Leiter der Silima-Klinik in Riedering bei Rosenheim und die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Marianne Koch. Das Gesundheitsgespräch gibt es auf bayern2.de als Podcast. Wir haben auch ein Dossier und an dieser Stelle noch ein Programmhinweis auf die Kollegen der Gesundheit vom Bayerischen Fernsehen. Nächsten Dienstag, 19 Uhr, Mission Natur. Wer ist der Kräuterwastel? Kräuterwastel privat sozusagen. Nächsten Dienstag in der Gesundheit um 19 Uhr. Frau Dr. Koch.
Ja, gut, dass Sie auf Kräuter kommen, weil man könnte jetzt nach dem Gespräch natürlich auf die Idee kommen, Internet zu schauen, da werden ja x-fach chinesische Kräuter angeboten mit teils wirklich undurchsichtigen Gemischen und teilweise sogar gefährlichen Gemischen. Also ich, Herr Dr. Friedl, nickt auch. Also um Gottes Willen nicht jetzt einfach blind irgendwelche chinesischen Kräuter einnehmen, nicht? Wenn man sich nicht wohlfühlt. Das kann zu ganz bösen Sachen führen, zum Beispiel Gerinnungsstörungen und alles Mögliche, zur Leber- und Gallenproblemen. Und also das muss wirklich gekonnt sein, diese ganze Sache. Man muss Bescheid wissen, obwohl es da auch eben so wahnsinnig viele Kräuter gibt, die dazu verwendet werden.
11.000, bis zu 11.000 steht bei uns im Dossier.
Ja, ja, das ist ein unglaubliches Sortiment, eine unglaubliche Vielfalt.
Ja.
Die ist spannend und es gibt natürlich auch den Missbrauch. Wir haben zum Glück ein vernünftiges Arzneimittelgesetz in Deutschland und deshalb macht es Sinn, die Pflanzen, also wenn dann, aus der Apotheke zu beziehen.
Ja, unbedingt.
Weil diese die Apotheken verpflichtet sind, eben auch die Schwermetalle und Belastungen mit Pestiziden zu überprüfen oder überprüfen zu lassen.
Ja.
Und das sind also alles Dinge, die durchaus sinnvoll sind.
Nur vieles wird ja als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, dann untersteht es eben nicht dem Apothekengesetz, ne?
Ja, das empfinde ich auch als grenzwertig.
Ja.
Ich bin da kein Freund davon. Ich meine, dass diese Pflanzen in ihrer wirklich sehr differenzierten und teilweise heftigen Wirkung in die Hand von Fachleuten gehören und kein Spaßobjekt sind und nicht etwas, wo man auf dem Wege der Selbstmedikation was tun kann. Es lohnt sich, gut beraten zu werden und die richtige Auswahl zu finden.
Inzwischen, da sind Sie nicht ganz unschuldig dran, gibt es auch bayerische chinesische Kräuter?
Ja, weil es natürlich auf lange Sicht nicht sinnvoll ist, alles aus einem anderen Kontinent einführen zu müssen. Haben wir seit 17 Jahren ein Forschungsprojekt an der Uni Weihenstephan, wo ich also die medizinische Beratung habe. Und da sind inzwischen um die 20 Pflanzen in der Forschung, 10 davon sind inzwischen auch richtig im Großhandel angekommen. Wir machen im Moment gerade eine Studie, wo wir vergleichen, ob bayerisch-chinesische und original-chinesische Pflanzen bei weiblichen Zyklusstörungen wirklich gleich wertvoll sind.
Gut, es ist weniger Cadmium drin und weniger Quecksilber, nehme ich an. Und
nee, das hält sich die Waage.
Hält sich die Waage, tatsächlich.
Ja,
so ganz ohne Belastung kommt man nicht mehr aus.
Kommt man auch bei uns nicht mehr aus.
Ja.
Die Böden sind einfach belastet.
Ja. Ja. Jetzt haben wir Sie ja eingeladen, weil wir Sie seit vielen Jahren kennen und auch die Arbeit über viele Jahre schon verfolgen können, die Sie in Ihrer Klinik leisten. Das heißt, Sie gehören zu den Guten. Wie kann ich als Patient herausfinden, da hat jemand einen Professorentitel von irgendeiner chinesischen Uni und bietet TCM an, dass es auch wirklich ein gutes Angebot ist. Wo ist da, also welche Qualitätskriterien?
Ja, der Professorentitel ist kein besonders gutes Kriterium, denn der ist eine Frage des Geldbeutels letztlich und politischer Beziehungen vielleicht. Aber es gibt natürlich inhaltliche Kriterien. Also es muss eine sehr ausführliche Erstanamnese sein. Wenn man nur schnell abgehandelt wird, dann ist schon mal was falsch.
Was verstehen Sie unter sehr ausführlich?
Eine Stunde, in der vieles zur Sprache kommen muss. Also nicht nur die unmittelbare Erkrankung, sondern auch Vorgeschichte. Was man vor 10, 20, 30 Jahren, mit welchen gesundheitlichen Problemen man konfrontiert war. Vor allem auch, welche Eigenerfahrungen der Mensch gemacht hat. Ob ihm beispielsweise bei seinen Beschwerden Wärme hilft, Wärme schadet, Bewegung gut tut oder die Tageszeit eine Rolle spielt. Also wirklich alle Erfahrungen, die jemand mit seiner Erkrankung selber gemacht hat, müssen zur Sprache kommen.
Dann legen Sie Ihre sensiblen Finger auch an den Puls?
Die Pulsdiagnose ist ganz wichtig.
Ja, wie haben Sie das gelernt und woher weiß ich als Patient, dass da jetzt wirklich sensible Finger an meinem Puls sind?
Das können Sie erstens mal daran spüren, wie intensiv das gemacht wird und auch wie es kommentiert wird. Also wenn jemand aus der Pulsqualität, es werden Qualitäten ja beurteilt, so wie wir das früher in der Medizin auch mal hatten.
Konnten wir mal, nicht? Genau, wie wir auch Herzen abhören konnten. Ja, nicht? Genau. Und nicht gleich Echokardiografie gemacht haben.
Also wenn ich Ihnen jetzt meinen Arm rüberreichen würde.
Ist ein bisschen weit, ja.
Ist ein bisschen weit. Jetzt reiche ich das mal durch die Mikros hier durch. Ich habe hier eins um den Kopf, deshalb stört das nicht so sehr. So, jetzt haben Sie also drei Finger auf meinem Puls des rechten Armes. Ziemlich fest greifen Sie da drauf. Habe ich so wenig Puls, dass man den nur...
Nein, es werden verschiedene Tiefen eben auch beurteilt.
Hoffen wir, ich komme mit dem Ergebnis zurecht.
Jetzt muss man eigentlich die linke Hand auch noch machen.
Ja, soll ich die Uhr ausziehen? Augenblick, dann ziehe ich mal schnell die Uhr aus und reiche Ihnen hier meinen linken Arm rüber.
So. Sie fangen immer an mit Zeigefinger, Ringfinger. Und genau. Den Mittelfinger tun Sie nur so ganz leicht drauf auf diesen.
Ja, das sind dann die drei unterschiedlichen Tiefen.
Das wird schon moduliert. Und die Zuordnung ist so, dass es also eben an 6 Pulstaststellen, also je 3 an jeder Hand, verschiedene Zuordnungen zu verschiedenen Aufgabengebieten im Organismus gibt. Und die verändern sich tatsächlich qualitativ. In der chinesischen Medizin kennt man 26 Pulsqualitäten, die zwar niemand in ganzen Breite beherrscht, weil das wirklich sehr, sehr Feinfühligkeit braucht. Aber die wichtigsten sind eben sehr hilfreich, um zu unterscheiden, was da also bei einem Menschen...
Also wir können natürlich, wir sagen, Sie haben wahrscheinlich einen hohen Blutdruck, wenn das so richtig klopft und pocht, wenn man da dran hört. Also
die Stärke ist schon mal ein Kriterium.
Die Stärke,
natürlich. Wie war es denn jetzt bei mir? Ich bin ja total neugierig.
Es ist jetzt zwar natürlich,
ja, ich möchte es eigentlich schon gerne wissen. Ich bin natürlich jetzt im Moderatorenmodus.
Ja, da ich natürlich ein bisschen was von Ihnen weiß, bin ich mir sicher, dass man vor einem Jahr mehr gefunden hätte im Puls.
Gut, da war ich auch wirklich schwer krank.
Ja. Na, er sieht jetzt relativ ausgeglichen aus.
Danke, das wollte ich hören.
Mein also, Puls kriegen Sie nicht.
Ja. Okay. Gut, machen wir mal weiter mit den Anrufern. Carola Bothe. Grüß Gott, Frau Bothe.
Ja, grüß Gott.
Ja. Grüß Gott.
Miteinander. Es geht nicht um mich, es geht um meinen Mann, der MS hat.
Multiple Sklerose,
Ja, okay. Und ich kam darauf, dass TCM und MS wohl da auch was gemacht wird, weil es gibt einen Arzt in Ulm. Allerdings diesen Arzt, da habe ich angerufen und der ist im ersten Stock und kein Aufzug. Und das war es ja dann, mein Mann sitzt im Rollstuhl.
Ja,
Und dann habe ich hier durch Zufall im Nachbarort eine praktische Ärztin, die auch TCM anbietet, habe ich aufgetan und meinen Mann überredet, mitzukommen. Und die saß so 5 Minuten vor ihm, also gar nicht viel Anamnese gemacht, sondern nur ihm erzählte Kraft seiner Gedanken. Und das hat sie ihm so lange erzählt, bis die Sprechstundenhilfe reinkam und gesagt hat, na also wie lange dauert das noch, das Sprechzimmer ist voll. Ja, und dann habe ich noch Kösting geschaut und da steht nichts auf der Seite, dass die auch also MS-Patienten behandeln. Ja, jetzt versuche ich es mal bei Ihnen, was der Doktor, wie heißt er, Friedel? Dr. Friedel, was Sie dazu sagen, also ist es sinnvoll? für einen MS-Patienten?
Also wir haben durchaus Behandlungserfahrungen mit MS in verschiedensten Stadien, von früh bis weit fortgeschritten. Und da haben sich die Manualtherapien als recht wichtig erwiesen. Also Tuina und Shiatsu. Tuina ist die eher chinesische, Shiatsu eher die japanische Variante.
So eine Druckmassage.
Das sind sehr intensive Druckmassagen, die also Verbindungsbahnen im Organismus wiederherstellen können oder aktivieren können.
Ja.
Das kann eben dazu führen, dass die Folgen, die von MS-Schäden entstanden sind, dass die zumindest leicht verbessert werden. Da kann man kein Wunder erwarten.
Das ist schon eine ganze Menge, also leicht verbessern. Ne?
Ja, und ganz wichtig sind eben auch immer dann Blasenfunktion, Darmfunktion, die eben meistens gestört sind und eben auch...
Ja, es fängt an, gestört zu werden.
Genau, und die Störung wiederum wirkt sich aber negativ auf den Bewegungsapparat aus und da kann man schon... durch aufmerksame Arbeit Verbesserungen erzielen.
Frau Bothe, ist Ihr Mann denn in einer guten neurologischen Betreuung?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Und zwar, er war in einer guten, er ist in Dietenbrunn gewesen.
Ja.
Allerdings der letzte Aufenthalt, und zwar, er hatte eine bakterielle Infektion gehabt. Und das war einfach grauenhaft da, die Behandlung. Also da sind wir sehr, sehr, und eigentlich macht sich diese gute Behandlung auch fest an dem Professor Mauch, mit dem er sehr gut zurande kommt.
Mhm.
Und was ist, wir wollen eigentlich jetzt mal Marianne Strauß ausprobieren.
Weil diese Klinik also am Starnberger See.
Ja.
Es ist so, also die Einstellung eines MS-Patienten ist genauso wie bei einem Parkinson-Patienten, ist eine absolute Kunst. Und Sie sollten sich schon eventuell an die Universitätsklinik halten. Also beide Unis hier in München haben...
Nein? Das ist der ISA. Und wenn mein Mann am Sterben ist, da geht er nicht mehr hin.
Gut, aber es gibt noch...
Der berühmte Professor, da kann ich Ihnen eine tolle Story erzählen.
Nein, tun Sie es nicht.
Also,
tun Sie es nicht.
Der hat meinen Mann so brutal behandelt.
Nein, jetzt wollen wir das mal lassen, weil wir haben auch ganz andere Meldungen. Aber,
ich weiß.
Ja.
Aber das war furchtbar.
Aber... Im Grunde ist die MS schon eine Krankheit, bei der man diese Schübe verzögern kann. Mit neuesten und sehr guten, wenn auch sehr teuren.
Fumarsäure zum Beispiel.
Fumarsäure nicht unbedingt. Aber es gibt auch...
Das sind neue Medikamente, sind auch zum Offenmarkt.
Ja, ja, natürlich. Ja.
Ja. Also da sind Sie auch dran an den neuesten Medikamentenentwicklungen.
Ja, sicherlich. Ja. Okay. Er tut da pausenlos rumforschen und auch der Professor in Wiesenbronn, der ist da sehr offen.
Okay.
Aber ich dachte mir, diese TCM so ein bisschen für das Gesamtbefinden. Dass er ist nämlich natürlich, also das, es geht bei ihm so rattenschnell, die Verschlechterung. Und dadurch ist er auch psychisch, ist er auch so weit unten.
Ja.
Und da ist halt so jeder Strohhalm. Und wenn es also eine TCM-Klinik gibt, die sagt, ja, wir können so ein bisschen was machen und wir nehmen auch MS-Patienten auf, denn das ist ja auch was, nicht jede Klinik, es gibt nämlich auch hier so eine tolle Klinik in Berg, die nimmt keine MS-Leute auf, weil die, wenn die sich nicht mehr selbst helfen können so. Und wenn also jetzt Ihre Klinik ihn aufnimmt, wollte ich fragen, ob es überhaupt grundsätzlich geht. Ich käme dann auch mit, ich würde vielleicht auch selbst also ein bisschen was machen.
Ja,
wobei
kein Problem.
Sie ja ganz klar sagen, kein Wellness.
Nein, mit Wellness hat das nichts zu tun. Das ist intensive Arbeit. Ne? Aber das, wir nehmen...
Ja, nee, ich meinte für mich, also dass Sie nicht meinen, ich wollte Sie jetzt als Wellness-Klinik benutzen.
Nein, habe ich keine Sorge. Ne? Das,
sind Sie davor.
Nein, das geht schon. Und wenn die Erwartungen realistisch sind, dass man, dann kann man wirklich eben versuchen, das Beste zu machen, sowohl für die mentale Verfassung wie eben auch für die körperliche.
Aber Frau Bothe, erwarten Sie trotzdem ein bisschen Wellness, weil diese Klinik macht überhaupt nicht den Eindruck einer Klinik und ist an einer ziemlich schönen Örtlichkeit, in Hügeln mit Wäldern umgeben und Feldern und Bauernhöfen.
Ja, klar. Nee,
also, was mir auch gefallen hat, dass der Herr Dr. Friedl so zurückhaltend gesagt hat, vielleicht ein bisschen Verbesserung. Und gleichzeitig Sie ja offensichtlich so realistisch sind, nach diesem langen Krankheitsverlauf Ihres Mannes, dass auch schon kleine Veränderungen, manchmal ist ja auch die Richtung, die dann ein bisschen neu gestartet wird, das Entscheidende.
Wäre, es wäre ein Aufhalten, das wäre ein Erfolg.
Ja.
Davon leben wir die ganze Zeit, dass wir hoffen, mein Gott, vielleicht bleibt es stehen. Damit können wir leben, bis jetzt ist. So leben wir also seit 5 Jahren. Und ein Aufhalten wäre so ein Erfolg.
Ja. Wünschen Sie Ihrem Mann doch alles Gute, ja?
Ja.
Auch von mir, auch von mir.
Nee, danke. Also grundsätzlich, ich kann mich an Ihre Klinik wenden und Sie sagen nicht, nee, im Essen, also im Rollstuhl nehmen wir nicht auf.
Nein, nein, selbstverständlich
dann,
nicht.
Ja, nee, dann darum geht es ja auch.
Ja, okay. Sich gerne
okay, dann nehme ich deinen Kontakt mit Ihnen auf.
Wiederhören, Frau Bothe.
Vielen Dank
für den Anruf. Ja. Und machen wir doch gleich weiter. Auch kein einfaches Thema, Lymphdrüsenkrebs. Herr Cepan. Hallo, Herr Cepan.
Grüß Gott in die Runde.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
Cepan, spricht man es genau aus? Ja? Mhm. Hier, Annehmer am Telefon kommt aus Ungarn. Ja? Der hat es perfekt aufgenommen, aber anscheinend nicht in Lautschrift weitergegeben. Mhm. Aber deswegen rufe ich nicht an. Ja? Sie sagten schon Lymphdrüsenkrebs.
Auch wir haben aber einen Kollegen draußen sitzen, der fließend Ungarisch spricht.
Ah, ja. Ja, ich nicht. Ich habe nur den Namen geerbt. Das ist schon ein bisschen her. Aber da kommt man dann noch zusammen, ja. Mhm.
Okay, aber es geht um einen Freund von Ihnen.
Der Moderator?
Nein,
der,
es geht um einen. Es geht um Ihren Freund und nicht um Sie selbst.
Es geht um einen Bekanntenkreis, ja. Ich wollte gerade zum Thema kommen, wenn Sie mich lassen. Ich wollte was wissen zu Lymphdrüsenkrebs, also sogenannten Non-Hodgkin-Lymphomen, und zwar die maligne, also aggressive Form. Ich habe ein paar Fälle im unmittelbaren Bekanntenkreis.
Ein paar
einen
Fälle.
Akuten. Ja, einige sind leider schon tot. Das ist eine ziemlich ernste Krankheit, wo wir alle den Eindruck gewonnen haben, die wir uns ziemlich intensiv beschäftigt haben damit in letzter Zeit, dass die konventionelle Medizin, ich sag mal, nicht hilflos, aber nicht hundertprozentig erfolgreich agiert. Ja.
Hundertprozentig erfolgreich gibt es nirgends in der Medizin. Ja?
Okay. Nee, Sie wissen, was ich meine.
Ich weiß genau, was Sie meinen. Ja.
Ich wollte es nicht zu drastisch ausdrücken.
Nein, nein, ich verstehe schon.
Weil man hört immer wieder von Fällen, wo es tatsächlich geheilt wird. Ja.
Ja.
Ich wollte einfach wissen, ob man bei der hochmalignen, also aggressiven Form von Non-Hodgkin-Lymphom, ja, insbesondere wenn es rezidiv, also zum wiederholten Mal ausgebrochen ist, mit TCM grundsätzlich was machen kann, vielleicht sogar heilen oder zumindest unterstützen kann bei diesem Krankheitsverlauf.
Also wir können die Schwere der Erkrankung auch nicht wegdiskutieren. Ne? Unsere Klinik, wir haben ja einen onkologischen Professor Petrides mit am Hause und behandeln auch solche Fälle. Voraussetzung für uns ist erstmal die genaue Klärung, was ist da schulmedizinisch eigentlich los? Wie sind die Befunde? Was ist das Stadium? Welche onkologische Therapie ist notwendig? Und wir sind erstmal schon mal zufrieden, wenn wir die onkologische Therapie verträglich gestalten können. Wenn der Mensch unter den Nebenwirkungen nicht stark leidet, wenn die Belastung sich in Grenzen hält und wenn wir auf die Art und Weise eben dem Menschen helfen, das zu tun, was also gegen die Tumorzellen eben zunächst mal notwendig ist.
Mhm. Haben Sie schon Fälle gehabt in Ihrer Klinik mit diesem konkreten Krankheitsbild?
Ja, ja, selbstverständlich, haben wir laufend. Aber
nicht so häufig ist, Non-Hodgkin-Lymphom.
Ja. Oh ja, doch.
Ja, die Lymphome generell sind nicht selten.
Ja, genau.
Und das ist also ein Thema, das aber sehr differenziert zu sehen ist. Also,
das heißt aber, Herr Dr. Friedl, es gibt keine Pflanzen, die gegen Krebs helfen.
Es gibt wohl Pflanzen, deren Einzelwirkstoffe in stark überhöhter Dosis tatsächlich, also zytotoxisch, also Tumorzellen töten können.
Taxane zum Beispiel wird ja alles gebraucht in der normalen Medizin, nicht? Ganz klar.
Es gibt auch einige, die kommen werden, also Artesunate zum Beispiel aus der Artemisia annua ist ein ganz aussichtsreicher Stoff, der demnächst vermutlich in der Onkologie zugänglich sein wird. Nur in den Dosierungen, die also in der klassischen TCM üblich sind, kann man nicht erwarten, dass davon also eine komplette Umkehr eines Tumorgeschehens passiert. Sondern das ist wirklich eine supportive, also eine unterstützende Therapie, die dem Menschen helfen kann, einfach die Mühsal und die Belastungen der onkologischen Therapie besser zu vertragen.
Was ja dann auch sozusagen dem Patienten besser in die Lage versetzt, ein gutes Ergebnis mit der Schulmedizin zu erreichen.
Richtig.
Ja, und es ist halt auch so, dass bei jedem Krebsgeschehen natürlich das eigene Immunsystem, das heißt der eigene Körper, ein ganz wichtiger Faktor ist. Wir wissen, dass dadurch, dass zum Beispiel dass durch Sport und durch viel Bewegungsaktivität, dass da die Metastasen von Brustkrebs oder Prostatakrebs viel seltener kommen. Das heißt, wenn man das eigene Immunsystem gut behandelt bzw. stärkt, dass es dann bessere Erfolge auch in der Schulmedizin gibt natürlich.
Wir decken auch bei vielen Tumorpatienten eben noch Strukturen auf, die vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte bestanden haben, die der Mensch irgendwie weggesteckt, ignoriert hat, die aber krankheitsrelevant sind, die sich sozusagen, die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten entsprechend lahmlegen und die deshalb also mit erfasst und behandelt werden. Das ist aber ein sehr individueller Vorgang. Da kann man nicht sagen, grundsätzlich bei Lymphdrüsenkrebs ist es so und bei Brustkrebs ist es so, sondern da muss man ganz differenziert eben die Vorgeschichte und die Individualsituation analysieren.
Mich würde jetzt noch interessieren, Sie deuteten ja an, Es besteht wenig Erfolgsaussicht, wenn ich jetzt frisch mit einem Patienten, jetzt mal so auf gut Deutsch gesagt, zu Ihnen komme. Den Fall haben wir bei diesen Fällen in meinem Bekanntenkreis nirgends gehabt. Ja. Also die sind alle in klassischer medizinischer Behandlung, ja, aber wie kann man jetzt dort unterstützend mit TCM zusätzlich agieren? Also es ist jetzt nicht möglich, sage ich mal, praktisch aus irgendeinem Krankenhaus den jeden Tag hin und her zu fahren zu ihrer Klinik und dann wieder zur normalen Behandlung zurück. Ja. Was gäbe es da sonst für Möglichkeiten? Ne? Hätten Sie da Tipps für uns, die wir beachten könnten? Tipps, die wir vielleicht auch selbst anwenden könnten?
Naja, wir führen zum Beispiel oft Anschlussheilbehandlungen durch. Also wenn ein Mensch eben dann durch eine Akutbehandlung nach Operation, Chemotherapie in der Akutklinik angeschlagen ist und Verbesserung braucht, dass er dann eben zur Regeneration zu uns kommt und wir in dieser...
Statt einer anderen Reha.
Genau. Und in dieser Phase dann eben versuchen, eben mit der TCM das Ganze eben entsprechend zu strukturieren.
Also in der Reha-Phase zwischen den Chemos oder zwischen den sonstigen Behandlungen quasi wäre hier eine Möglichkeit, wo Sie...
Genau.
Die Sie positiv sehen. Ne?
Bei beispielsweise einer Hochdosis-Chemotherapie-Situation ist man in einer Akutklinik sicher besser aufgehoben.
Ja.
Ja, da ist das Immunsystem stark geschwächt. Ja.
Genau.
Kann man vorstellen, dass da Ihr Ansatz ganz gut wirken könnte.
Ja.
Ja.
Dann vielen Dank für Ihren Anruf.
Gerne und vielen Dank für die Informationen und Ihnen allen
ein schönes und Wochenende. Und Ihren Freunden alles Gute.
Ja. Wiederhören.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Oben? Gut. Frau Tubach?
Ja.
Hallo, Frau Tubach, Sie sind dran.
Ja, ein herzliches Grüß Gott an das ganze Team.
Ein ebenso herzliches
Zurück. Ich denke,
dass
meine Frage ganz gut zu meinem Vorredner passt, im Anschluss sozusagen. Ich habe eine Leukämie Typ ALM, gerade erfolgreich bestanden und
akute lymphoblastische Leukämie. Ja. Entschuldigung, ich habe nur das ALM.
AML.
Dann war es eine myeloische. Ja, okay.
Genau. Ich habe eine monatelange Chemotherapie bekommen, eine Hochdosis Chemotherapie und eine Zelltransplantation.
Ja.
Im Rahmen einer Selbsthilfegruppe höre ich, dass man sich um Entgiftung kümmern sollte. Und jetzt ist meine ganz konkrete Frage an Herrn Dr. Friedl. Macht es einen Sinn, mit TCM das Thema Entgiftung anzugehen?
Also rein optisch gesehen nickt er schon.
Er nickt schon.
Ja, ja.
Und die Frage ist auch, in welchem Zeitrahmen? Ich bekomme noch Medikamente bis ungefähr Anfang nächsten Jahres. Macht es bereits jetzt Sinn, damit anzufangen?
Oder Sie bekommen Sie Medikamente, damit die neuen Stammzellen sich nicht gegen ihren eigenen Körper richten?
Ja.
Also
ja.
Graft versus Host.
Medikamente und auch Medikamente gegen eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, wie Herzrhythmusstörungen, Knochenschmerzen und so weiter.
Ja, da muss man natürlich sehr behutsam vorgehen, dass man also nicht eventuell Medikamente abschwächt oder die sie ja eigentlich brauchen. Und ich würde ja mit dem Begriff Entgiftung schon vorsichtig umgehen.
Das hätte ich Sie nämlich gefragt, ja, genau.
Es ist natürlich so, dass eine Chemotherapie hinterlässt im Organismus eine Menge Arbeit. Da sind Zellen zerstört, da sind Abbauprodukte von den Medikamenten, die also nur bedingt verstoffwechselt werden können. Da muss der Organismus eben ordentlich Kraft aufbieten, ja, um das eben zu bewältigen. Das kann man
aber
unterstützen.
Aber das Bild, was trotzdem hinter der Entgiftung steht, werden irgendwo so Giftdepots im Körper angelegt?
Das kann sein, aber das muss man auch, das kann man nicht obligat sagen. Also ich kann nicht generell sagen, da ist immer Gift und da muss immer entgiftet werden. Das wäre ein bisschen zu einfach. Aber es gibt dann bestimmte Symptome. Kreislaufsymptome könnten ein Hinweis sein. Schwindel ist für uns beispielsweise oft so ein Symptom, dass die Mikrozirkulation eben durch entsprechende Stoffe belastet ist.
Ja.
Das sind dann, oder die Polyneuropathie-Beschwerden, die Finger,
Nerven,
die
Schmerzen
eingeschränkt sind in der Sensibilität. Das sind Hinweise, dass der Organismus ein Ausscheidungsproblem hat und dass das eben entsprechend unterstützt werden kann.
Und es wäre ganz wichtig, Frau Tubach, dass Sie in eine Einrichtung, also sagen wir mal, zu jemandem gehen, der wirklich onkologisch Bescheid weiß, weil das wäre natürlich fatal, wenn man jetzt sozusagen durch Unkenntnis das, was Ihr Körper mit Unterstützung der jetzigen Medikamente leistet, wenn man dem zuwiderhandeln würde. Also das muss wirklich, das ist gefährlich auch. Also Sie müssen da irgendwo hingehen, die wirklich Bescheid wissen.
Ja. Also auf jeden Fall in Absprache mit meinen derzeitigen Ärzten.
Genau,
absolut.
Richtig.
Ja. Okay.
Ja. Noch eine ganz kleine zusätzliche Frage habe ich.
Ja?
Die ganzen Impfungen sind durch die Chemotherapie sozusagen nicht mehr vorhanden.
Weil ihre Blutzellen ausgetauscht worden sind sozusagen.
Richtig,
ja?
Auch die Blutgruppe ist eine andere geworden.
Ja.
Die Frage ist jetzt, sollen diese Impfungen schulmedizinisch gemacht werden? Oder
das müssen Sie bitte mit Ihren behandelnden Ärzten verhandeln. Ja? Das ist auch eine Frage des Zeitpunkts. Wie gut haben sich jetzt die neuen Zellen bei Ihnen etabliert? Wie stark sind die schon? Können die schon solche Reaktionen auf sich nehmen und so weiter? Das müssen Sie mit Ihren Ärzten besprechen, okay?
Ja, gut. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch.
Auf Wiederhören, Frau Tubach.
Ja, Herr Frau Buchberger, wir sind überhaupt nicht auf ein Thema zu sprechen gekommen, was ja sozusagen die Domäne ist der klinischen Medizin, nämlich Schmerzen, Schmerzbekämpfung. Das machen Sie ja auch, nicht?
Das machen wir natürlich auch. Wir machen es sowohl mit leitbaren orientierten Therapien, also mit Akupunktur oder eben manuellen Therapien.
Dass Akupunktur hilft bei solchen Schmerzen, weiß man. Rückenschmerzen, auch Kopfschmerzen.
Ja, ist natürlich, die Akupunktur ist uns oft zu wenig nachhaltig. Deshalb unterstützen wir das dann sehr gerne eben mit entsprechenden Arzneimittelpflanzen.
Ja.
Die Pflanzen sind noch mehr in der Lage, einfach Ordnungstherapie zu machen, zu regulieren und eben die Voraussetzungen, warum es zu Schmerzen kommt, entsprechend zu beeinflussen.
Aber auch da steht in unserem Dossier, wenn Sie jetzt einen Migränepatienten behandeln, jeder Migränepatient wird anders behandelt, weil Sie sich einfach die Zeit nehmen, die Ursächlichkeiten herauszufinden.
Also ein TCM-Arzt, der sich keine Zeit nimmt, der ist nicht empfehlenswert.
Gut, das wird auch ein schönes Schlusswort, Frau Dr. Koch, für das heutige Gesundheitsgespräch mit Blick auf die Uhr. Passt das auch ganz gut?
Ja, vielleicht sagen wir, ohne den Herrn Edeling aufzurufen noch, er trinkt seit einem Jahr Giagulan-Tee, hatte vorher eine Operation, Herzoperation, und es ging ihm schlecht und jetzt geht es ihm gut. Er möchte wissen, ob das der Grund sein kann, dass es ihm gut geht.
Ja, das kann schon sein, aber das ist relativ Glück, wenn man also irgendeine dieser in Modepflanzen eben tatsächlich profitiert.
Das ist eine Modepflanze?
Ja.
Gut.
Okay, das wollte ich nur noch wissen.
Ob es ihm ohne der auch gut gehen würde, wissen wir natürlich nicht.
Ja. Okay, damit sind wir am Ende des heutigen Gesundheitsgesprächs. Informationen haben wir auf bayern2.de zum Ausdrucken und zum Nachhören. Vielen Dank, Herr Dr. Friedl. Vielen Dank, Frau Dr. Koch.
Danke, Herr Buchberger.
Nächste Woche wird es auch nicht unkompliziert mit Angststörungen.
Ja.
Und wenn Sie noch weiter Radio hören wollen, gleich das Bayern 2 Sommerradio.